habe ich das jetzt alles.
Du brauchst du es oder brauchst du es?
Ja, nee, das fand ich mir gut. Ja. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ein Pastorenfreund hat mal gesagt, jeder gute Leiter hat einen Raphael zu Hause. So, ich kenne viele Pastoren, die einen Raphael zu Hause haben. Das zeichnet das aus, also fast. Okay, freue mich wieder mal hier zu sein. Es gibt ja so ein Weihnachtslied, das heißt alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind, hier kann man sagen, alle Jahre wieder kommt der Hans-Peter hier hin. So kurz vor Weihnachten. Schön bei euch zu sein. Gut zu hören, dass es euch gut geht. Wir vertrauen Gott. Wir setzen alle unsere Hoffnung auf ihn und er wird es tun. Ich werde so ein paar Gedanken weitergeben. Ich habe den Text überschrieben mit 5 Kulturen des Evangeliums. Und ich habe festgestellt, wir haben in Freiburg hier sicher auch ganz viele verschiedene Nationen. Und jede Nation hat so ihre eigene Prägung oder Kultur. Ja, und wenn ich in Freiburg erwähne, dass die Italiener Cappuccino machen, dann klatschen die und schreien, die denken, ja, wir machen den besten Kaffee, die Deutschen können das gar nicht. Ja, und wenn die bei uns zu Hause sind, dann ist es immer so wie so ein Erbarmen, wenn sie Kaffee trinken bei uns. Und sagen immer, ihr müsst zu mir kommen, zu uns kommen. Oder wenn es um die Spaghetti geht, wenn wir Begegnungswochenende haben, dann wollen die in die Küche gehen und alles selber kochen, weil die sagen, die Deutschen können das nicht. Ja, also sie behaupten, wir haben die beste Spaghetti-Kultur und die beste Kaffeekultur. Und so hat jede Nation irgendetwas, wo sie sagt, das können wir am besten. Ja, im Denken und im Handeln und überhaupt in der Haltung. Ja, wir unterscheiden uns unglaublich von Nation zu Nation. Und trotzdem ist es eine großartige Geschichte und eine Sache, dass wir durch den Heiligen Geist vereint sein können. Und wir lieben es, mit allen Nationen das Reich Gottes zu bauen. Ich lese mal kurz vor, was eine Definition herausgegeben wird, wenn es um Kultur geht. Da heißt es, die Definition Kultur kommt von lateinischen cultura, Bearbeitung, Pflege, Ackerbau. Bezeichnet im weitesten Sinn alles, was der Mensch selbst gestaltet, hervorbringt. Im Unterschied zu dem von ihm nicht geschaffenen und nicht verändert änderbaren Natur. Dagegen bezeichnet irgendein Mann, der heißt Hellmann, mit Kultur einen engen Begriff, nämlich ein System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben und Verhalten des Menschen leitet. Du kannst es vergessen, was ich gelesen habe, und holst dir am besten die CD, dann hörst du es dir nochmal an. Also Kultur ist was Spezielles, beschreibt ein System, beschreibt ein Verhalten, was Menschen selber gemacht haben, im Gegensatz zur Natur, die sie eben nicht geschaffen hat. Und ich habe festgestellt, dass die Bibel mindestens 5 Kulturen hervorbringt, erwähnt, die wir leben, ich sage nicht nur sollten, sondern müssen. Ja, dass wir sagen, wenn wir ans Evangelium glauben, wenn wir in das Evangelium leben, dann gibt es diese Kulturen, die wir nicht ausblenden können. Dann können wir nicht sagen, naja, der eine, der macht halt das, der andere macht das, sondern jede Gemeinde und in jede Person sollte diese Kultur leben, die ich euch jetzt versuchen werde, rüberzubringen. Ich werde es einmal tun, die 5 Kulturen erwähnen in Bezug auf Gemeinde, Urgemeinde, die ersten Gemeinde, wie sie darin vorkommen, und ich werde es euch erwähnen in Bezug auf Paulus, der diese Kulturen weitergibt und der darüber spricht und seinen, haben wir heute Morgen schon etwas vom den lieben Timotheus gehört, wie er das ihm weitergibt und in sein Herzen versucht hineinzubrennen. Okay, also die ersten Gemeinden lebten diese 5 Kulturen und wir finden die erste Kultur, die Bibel erwähnt und die neuen und die ersten Gemeinden und die wir erleben sollten, ist zum Beispiel die Kultur der Evangelisation. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, natürlich gibt es besonders berufene Leute, die Evangelisation auf dem Herzen haben. Aber es ist interessanterweise, dass Jesus Matthäus 28 nicht zu bestimmten Personen gesagt hat, sondern zu allen Jüngern. Zu allen Jüngern, egal wie sie geschaffen waren, egal was für Gedanken sie hatten, egal wie sie sich verhalten haben. Matthäus 28 hat er zu allen seinen Jüngern gesagt, ja, predigt, macht Jünger, tauft sie und lehrt sie alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 28, da heißt es, Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ja, da heißt es nicht, also das mal nicht falsch verstehen, ihr werdet mit den Ohren wackeln und ihr werdet irgendwelche besondere Manifestationen haben, die sind alle okay und da habe ich mit gar keine Probleme, aber Jesus sagt etwas sehr Zentrales und sehr Bedeutendes. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, so werdet ihr Kraft empfangen. Sag mal Kraft. Kraft, okay, kommt noch ein bisschen schwach, das war jetzt nicht mit Kraft. Wir versuchen es nochmal, sag mal Kraft. Genau, eben wir haben Kraft. Ja, ihr werdet Kraft empfangen und als meine Zeuge auftreten. Und zwar in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ja, und wenn wir für die Power des Heiligen Geistes beten, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir uns da super wohlfühlen, das ist alles super und dass wir irgendwie unsere Spielwiese haben, sondern es geht Jesus in erster Linie darum, dass wir Kraft empfangen und hinter diesem Kraft steht ja Dynamit. Ja, Dynamit, wenn du es erstmal siehst, wenn so Häuser, alte Häuser gesprengt werden, ja, da, oder Felsen gesprengt werden, ja, diese Power von Dynamit. Und Jesus sagt, ihr werdet Dynamit, ihr werdet Power empfangen, um meine Zeuge zu sein. Hallo. Was die Welt braucht, ist Zeuge. Was die Welt braucht, sind Menschen, die diese gute Botschaft rausbringen. Und nicht nur am Weihnachten. Klar, Weihnachten nennen wir Erntepunkt, weil Weihnachten sind die Kirchen voll. Auch die Freikirchen, habe ich festgestellt. Sie sind voll. Aber Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, um Zeuge zu sein. Ich werde euch mal das nachher nochmal zeigen. Nicht nur, wann ihr Lust habe, sondern in gelegene und ungelegene Zeit. Ja, in Zeiten, wo du vielleicht denkst, jetzt habe ich gar keine Lust, jetzt schaue ich mir erstmal Limburg, ich weiß nicht, ob Limburg eine Fußballmannschaft hat, keine Ahnung. Der Freiburg SC hat ja eine gute Fußballmannschaft. Ja, aber eine ungute Zeit ist, wenn es dir nicht in den Kram reinpasst, wenn du dir etwas anderes vorgenommen hast und der Heilige Geist dir ans Herz klopft, sagt, hey, da ist jemand, der wartet darauf, dass du ihm gute Botschaft rüberbringst. Ihr werdet Kraft empfangen. Das ist das Erste. Die Kultur der Evangelisation hat nichts mit Hans-Peter zu tun, hat nichts mit in erster Linie Reinhard Bonke zu tun, also mit irgendwelchen Leuten, die natürlich, ich weiß das schon, dass es Menschen gibt, die besonders begabt und berufen sind. Aber es ist für alle gedacht. Willst du voll Heiligen Geistes sein? Willst du voll Kraft sein? Für Zeuge zu sein. Also das Erste ist, schreibt es auf, merkt es, Evangelisation. Und da hier geht es nicht um eine Methodik. Ihr wisst ja, die ältere Generation versteht ja unter Evangelisation immer traktatisch und Gitarrespiel auf der Straße singen. So war es früher vielleicht. Aber Evangelisation hat was mit deinem Leben zu tun. Evangelisation hat was mit einer Haltung zu tun. Ja? Evangelisation hat damit was zu tun, dass du Frieden schaffst, soweit es an dir liegt. Dass du Vergebung in die Welt hineinbringst. Dass du auftrittst, ja, so wie es Paulus sagt, dass wir berufen sind, die Welt zu versöhnen mit Gott. Das Zweite ist, ja, ganz wichtig, ich erwähne das nur ganz kurz, das sind alles Texte, die könnt ihr alle mal selber ausarbeiten, Jüngerschaft. Wenn wir gerettet wurden, wenn wir seine Vergebung erfahren haben, nach der Errettung steht Jüngerschaft da. Ohne Jüngerschaft ist es unmöglich, im Glauben zu wachsen. Apostelgeschichte 2:42, da heißt es, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Wie hielten sie fest? Beharrlich. Und beharrlich ist, du lässt etwas nicht mehr los. Du bleibst dran. Es ist lustig, es gibt ein deutsches Wort, was bei uns eigentlich sehr negativ ist, aber Jesus benutzt dieses Wort eigentlich im positiven Sinn. Wenn es ums Gebet geht, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, ja, das sagt Jesus Folgendes in Lukas 11, ja, als ein Freund zu seinem Freund nachts um Mitternacht kommt, also nicht mittags zum Kaffee, sondern nachts um 24 Uhr, wo die Familie so längst schläft, ja, und an die Tür klopft. Ja, und der Freund innen drin ruft, sagt, du, also 24 Uhr, keine Chance, ich werde jetzt nicht mehr aufstehen, ich liege schon im Bett, komm morgen. Und dieser Freund draußen an der Tür sagt, nee, mache ich aber nicht, ich habe eine Not, ich bleib dran. Ja, und dann heißt, sagt Jesus, und wenn er nicht aufsteht, weil er dein Freund ist, dann wegen um deines Unverschämten willen. Weißt du, dass du unverschämt sein kannst, wenn es um Gebet geht? Und weißt du, dass unverschämt eigentlich was Positives ist? Du bist ohne Scham. Ja, du bist wie ein Kind, wie ein Sohn, wie eine Tochter. Ja, und wer Kinder hat, der weiß, dass Kinder unverschämt, also ohne Scham bitten können. Ja, und irgendwann sagt der Vater oder die Mutter, ja, dann nimm's halt. Kennst du das? Also manche meine Kinder manchmal, die können das. Als sie noch kleiner waren, dann, ja, dann kriegst du halt ein Eis. Ja, dann lass mich aber jetzt in Ruhe. Ja, so ähnlich erwähnt es Jesus, wenn es um Beharrlichkeit geht. Leute, lasst uns ohne Scham sein. Ach, da gäbe es viel zu sagen. Okay. Sie hielten aber beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Und die Apostel, das waren die Jünger Jesu. Das waren nicht irgendwelche Leute, sondern das waren Leute, die Jesus berufen hat, die jetzt als seine Nachfolger berufen hat, sie alles gesehen und gehört haben. Und die nächste Glaubensgeneration blieb unter ihre Lehre, und zwar beharrlich. Die ließen sich davon nicht abbringen. Also, an der geschwisterlichen Gemeinschaft. Also sie blieben beharrlich an der Lehre, unter der Lehre der Apostel. Sie blieben beharrlich in der Gemeinschaft oder in der geschwisterlichen Gemeinschaft. Sie blieben beharrlich am Brechen des Brotes. Und sie blieben beharrlich in der Gemeinschaft des Gebetes. Wir brauchen Jüngerschaft. Ihr wisst, ich weiß, dass ihr darin gut gelehrt seid. Jüngerschaft ist in erster Linie Gemeinschaft. Ja, und wir können viele Gemeinschaft haben mit vielen, vielen, vielen Menschen und mit irgendwelchen Menschen. Aber hier fordert uns die Apostelgeschichte auf, dass wir untereinander Gemeinschaft haben sollen. Und zwar ist interessant, dass es ja da heißt, sie trafen sich täglich. Wo? Im Tempel. Wie oft trefft ihr euch hier? Also im Tempel hier, wenn wir das mal hier den Gottesdienst nehmen, einmal in der Woche. Und sie trafen täglich sich in den Häusern. Wie oft trefft ihr euch in den Häusern? Täglich? Wöchentlich? Wer trifft sich wöchentlich in den Häusern? Nur 2, 3, 4. Wer trifft sich 14-tägig? Auch nicht so viel. Okay, lieber Bernd, du musst über Haus und Tempel sprechen. Täglich. Wenn die sich täglich treffen, können wir uns wöchentlich treffen. Auch wenn es unmodern ist. Ja? Wir müssen nicht jeden Quatsch mitmachen, nur weil es vielleicht wir in einem neuen Zeitalter leben, Internetzeitalter und was weiß ich. Viele haben ja jetzt ihr Pastor am Fernsehen, im Internet. Also gibt es jetzt die Internet-Church. Aber eine Internet-Church, das ist interessant, wenn es Not gibt in Familien und wenn Krankheit da ist, dann nützt dir insofern in der Church auch nicht. Sondern dann kommen sie auf einmal und sagen, hey, könntest du mal deinen Pastor rufen? Oder könnte man in Leidenschaft zu mir kommen und für mich beten und Trost über meine Familie aussprechen? So, wir brauchen das sichtbare Zusammenkommen. Und so, ich ermutige euch. Ja, hier heißt es, sie hielten beharrlich an der Lehre und sie behielten beharrlich an der Gemeinschaft fest. Ja, also das Zweite ist, was eine Kultur des Wort Gottes ist, Jüngerschaft. Das Dritte, das habe ich jetzt gerade schon mal erwähnt, aber das erwähne ich nochmal, das ist eben Jüngerschaft, die Gemeinschaft. Da heißt es dann in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die ganze Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und jetzt kommt das Interessante, niemand betrachtet etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen, das haben nur zwei erwähnt, ich verstehe auch, dass man da etwas vorsichtig ist, man muss einfach wissen, dass damals die, wenn es hier um Israel geht, die haben nicht diese Sozialgefüge gehabt, wie wir heute, dass die Leute krankenversichert waren, dass es Arbeitslosengeld gab, dass es Krankengeld gab. Die Menschen, die damals wirklich arm waren oder krank waren, die waren darauf angewiesen, dass andere Menschen ihnen etwas gegeben haben. Und diese Leute hier, die haben gesagt, wenn wir Menschen haben, die unter uns arm sind, da brauchst du noch nicht mal eine Vision, sondern es ist gesetzt. Ja? Wenn du Menschen hast, die arm sind, wenn du Menschen hast, die in Not sind, sie werden nicht unter uns leiden. Das war denn ihr Maßstab. Ja, und sie teilten es. Ja. Und wir flehen unseren Leuten, dass wenn wir irgendwelchen Begegnungswochenende oder Veranstaltungen haben, die Geld kosten und jemand hat kein Geld, dann schickt sie nicht zur Leiterschaft, sondern schickt sie in die Kreise hinein, wo sie sind. Und dass sie den Mut haben, die transparent zu sein, sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ja. So, sie teilten, was sie hatten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Also das Dritte ist, was Kultur der Bibel war und ist Gemeinschaft. Das Vierte ist Ermutigung, Stärkung, hatten wir heute Morgen schon etwas gehört. Ja, Apostelgeschichte 6, Vers 6, da war die Gemeinde aufgefordert, Diener zu suchen, also Jünger zu suchen, die den Hethitern, das waren damals die griechisch gläubig gewordenen Leute, ihnen zu dienen, ihnen zu essen zu geben, sage ich mal. Weil die Apostel gesagt haben, hey, für uns ist es so viel, wir müssen am Gebet und am Wort Gottes bleiben. Ja, und dann suchten die ganze Gemeinde Leute raus, die nicht irgendwo nichts zu tun hatten. So machen wir das nämlich. Wir überlegen uns, wer hat noch keinen Dienst? Kennst du das? Und dann sagst du, der hat noch gar keinen Dienst und den sprechen wir an. Aber weißt du, was die für Leute gesucht haben? Die voll Geistes waren. Die gutes Zeugnis hatten und die Weisheit hatten. Nicht für einen Dienst von vorne zu dienen, sondern es war ein Dienst, das war im Hintergrund, ein Armendienst letztendlich. Ja. Und als sie die gefunden hatten, stellten sie sie vor die Leiterschaft. Und da heißt es dann, diese Leiterschaft legte ihnen die Hände auf und betete für sie. Hast du schon mal festgestellt, dass jeder, der dir die Hände auflegt, hier in dieser Gemeinde, da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass er noch nie, oder ich sage es positiv, der immer nur Gutes für dich betet. Sei ermutigt, Herr, segne ihn. Löse seine Gedanken, löse seine Gedankengebäude, da wo Fessel oder irgendetwas. Also es wird eigentlich im Gebet immer Gutes ausgesprochen. Und die vierte Kultur, die die Bibel uns zeigt und die wir miteinander leben sollen, ist Ermutigung. Ihr wisst, der Teufel hat ein Ziel, uns zu entmutigen. Das kannst du nicht. Also davon wirst du eh nie frei. Und jetzt lehnt er dich eh ab, weil du irgendwelche dumme Gedanken hattest. Und wie willst du dienen und so weiter und so fort. Wie willst du Gott gefallen? Schau dich mal an, ja. Und dann kommt er mit seiner ganzen Entmutigungswahnsinn und wir glauben so viele schlechte Dinge über uns selbst. Ja. Aber es ist eine Kultur der Bibel, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, schön, dass du da bist. Das ist eine Ermutigung. Schön, dass du da bist. Und ich würde mich so freuen, dich öfters hier zu sehen. Es ist so wichtig, sich gegenseitig zu ermutigen. Und das Fünfte, was eine Kultur ist im Wort Gottes und was völlig normal war und was bei uns völlig normal sein sollte, ist das Gebet. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 14, Es waren aber auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Wie beteten sie? Beharrlich. Beharrlich. Und mir gefällt es eben, ich habe es euch vorhin gesagt, was Jesus in Lukas 11 sagt. Ja, da gibt es, wenn es ums Gebet geht, da gibt es wer bittet, dem wird gegeben. Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich weiß, dass es da Theologien gibt. Ich weiß es, dass wir loben Gott. Er heißt ja auch, wir sollen ihm danken. Das ist auch richtig. Es gehört aber alles dazu. Ja. Ich weiß von Vätern und Müttern, wie sie für ihre Kinder auf die Knie gehen und bitten und beten. Und Jesus selber sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Jesus selber sagt, wer sucht, wird finden. Hast du schon mal was gesucht? Hast du schon mal deinen Autoschlüssel gesucht? Oh ja. Da stellst du alles auf den Kopf. Ja, du fragst jeden, wo war ich denn? Wo habe ich denn hingelegt? Und du suchst an Orte, wo du gar nicht warst. Weil du denkst, da könnte er sein. Ja, ich habe einmal meinen Sohn, der ist natürlich heute 26, aber klein war ich auf dem Weihnachtsmarkt mit ihm. Ich habe ihn immer in die Hand gehabt. Aber einmal habe ich ihn nur kurz losgelassen und dann, als ich ihn wieder greifen wollte, war er weg. Es war ein Freiburger Weihnachtsmarkt Und Freiburg, ich weiß nicht, wie euer Markt ist, aber der ist groß. Und dann habe ich ihn angefangen zu suchen. Aber ich habe ihn nicht cool gesucht, sondern da auf einmal, hast du schon mal festgestellt, wenn du was für deinen Sohn oder Kind suchst, dann fängt dein Herz an zu schlagen. Ich sage, boah, mein Sohn ist weg. Wo ist mein Sohn? Und dann fragst du, haben Sie so einen kleinen Jungen gesehen? Der hat eine grüne Jacke angehabt. Nee, haben wir nicht. Und dann gehst du weiter. Und wenn du ihn hast, oh, ich habe einmal den Raven in Venedig verloren. Gott sei Dank, wir haben ihn wiedergefunden. Aber such einen Sohn, ein Kind in Venedig. War unglaublich. Und Jesus sagt, wer sucht, wird finden. So vielleicht, okay, wie kannst du Suchen verstärken? Du kannst Suchen verstärken, indem du sagst, hey, ich faste mal. Also ich sage jetzt euch etwas, Fasten ist nicht meine Stärke. Ja, wenn ich über meine Kinder über Fasten rede, dann lachen sie sich immer kaputt. Wenn ich ihnen sage, seit 2 Jahren esse ich keine Süßigkeiten, dann lachen sie. Sie glauben das gar nicht. Aber ich kann Suchen verstärken, indem ich vielleicht mal hingehe. Ihr wisst ja, das neue Jahr ist ja prädestiniert, sich wieder neue Ziele zu setzen. Aber es nützt nichts, wenn du nur dir einfach Ziele setzt und dir keine Steps vornimmst. Also wie will ich denn mehr beten? Da muss ich mir überlegen, stehe ich da früher auf? Oder lasse ich mal im Auto den Radio aus? Oder lasse ich mal den Fernseher aus? Ich muss mir überlegen, wie kann ich mehr ins Suchen hineinkommen? So, ich kann das verstärken. Aber Jesus sagt, wer sucht, der findet. Ja, sagt mir in deinem Herz, ich werde finden. Ich werde finden. Und ich werde euch dazu nachher nochmal was in Bezug auf Jüngerschaft sagen. Und dann sagt er etwas anderes. Wer anklopft, dem werde ich öffnen. Also, wenn Jesus sagt, wer klopft, dann sagt er, dass da ein Hindernis ist. Ist das bewusst geworden? Wenn du klopfst, ja, irgendwo, da ist eine Tür, da ist eine Mauer. Und du haust gegen das Hindernis rein mit der Hoffnung, dass sich dieses Hindernis, was dir im Weg steht, nicht mehr da ist. Und Jesus sagt, wer klopft, dem wird geöffnet werden. Und dann bringt er das Beispiel in Lukas 11, ich liebe das. Ja. Und er sagt, wegen dem unverschämten Willen werde ich ihm geben. So, vielleicht beten wir manchmal viel zu viel mit Scham. Entschuldigung, ich sage es mal, den Umkehrschluss. Statt wie sein Sohn, wie seine Tochter zu kommen und sagen, Herr, ich bitte, ich klopfe unverschämt. Und da heißt es natürlich dann in der Apostelgeschichte 1 eben, dass die Maria, die Mutter von Jesus, war dabei und außerdem seine Brüder, sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Das sind erstmal die 5 Steps, wie die Gemeinde diese Kulturen gelebt hat. Da merkt ihr, dass diese Kulturen sind gesetzt. Das sind Dinge, die können wir uns nicht wünschen, sondern die sind im Evangelium für dich und für mich gegeben. Und die Frage ist ja immer, was gebe ich weiter? Was gebe ich an Kulturen der Bibel, an die nächste Generation oder an den Menschen weiter, die neu zum Glauben zu kommen? Und der Paulus, ihr wisst, der ja in seiner unguten Zeit die Christen verfolgt hat, Familien auseinandergerissen hat, aber als der zu Jesus gekommen ist, als Jesus ihm in Damaskus begegnet ist, der verändert ja völlig sein Denken und sein Handel. Und er nahm diese 5 Kulturen und predigte sie zu seinen geistlichen Söhnen hinein. Wir gehen da mal reinschauen, uns das mal an, wie er es, diese 5 Kulturen, vor allen Dingen auch Timotheus weiterging, gab. Da heißt es, also die erste Kultur, ich erinnere euch nochmal dran, jetzt kommt die Verfestigung. Die erste Kultur war die Evangelisation. Das ist eine Kultur, die wir nicht so lieben. Wir lieben die Kultur, also bitte versteht es mal richtig, was ich jetzt sage. Ich habe nichts gegen Holy Spirit, nein, ich wollte euch jetzt nur etwas sagen. Wenn wir Worship Nights machen, auch in Freiburg, oder wir haben eine coole Gruppe wie Könige, Priester oder Outward Band da und wir machen eine Veranstaltung, dann ist unser Saal brechend voll. Wenn du sagst, wir kommen zusammen, um uns über Evangelisation lehren zu lassen, um dann es umzusetzen, kannst du die Leute abzählen. Das ist interessant. Aber als allererstes, wenn der Postgeschichte, wenn es um die Kultur der Evangelisation geht, ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen. So, und Paulus sagt jetzt Folgendes zu Timotheus. Ich übersetze jetzt nach der NBH-Übersetzung. Also nicht, das ist nicht nach der Elberfelder, sondern nach der Neue. ich glaube, biblische übersetzt oder evangelische heißt es. Da heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 5. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Hallo. Nüchtern oder besonnen. Sei bereit, und es kommt etwas, wo wir überhaupt nicht lieben, sei bereit, Druck zu ertragen. Cool, aber jeder. Oder ein anderes Wort, sei bereit, Leid zu ertragen. Was? Jetzt bin ich doch gerade zum Herrn Jesus gekommen. Und jetzt habe ich gedacht, das ist alles Friede, Freude, kein. Und jetzt sagt der liebe Apostel Paulus, wenn es um Evangelisation geht, sei bereit, Druck zu ertragen. Sei bereit, dass Menschen das nicht so cool finden. Vielleicht kommst du zu Leuten und erzählst ihnen dein Zeugnis, die sagen, und sie reden schlecht über dich. Ja, das ist auch schon mal ein Druck. Ja, die vielleicht gestern deine Freunde waren, wollen es heute nicht mehr sein, weil sie sagen, du bist ein religiöser Spinner. Kennst du das? Ja, na, der Spinner, der geht in so eine Sekte. Das ist also das allumfassende, totschlagende Argument. Und dann fragst du mal die Leute, was ist denn überhaupt eine Sekte? Was ist denn eigentlich eine Sekte? Und dann kommen sie auf Geld und dann sagst du, kannst es gleich mal entkräftigen und sagst, ja, wir kennen Kirchen, die Zwangsabgaben machen, aber nicht wir. Ach so, ja, stimmt. Ja. Oder sie sagen, ja, sie wollen dich nur von deiner Familie entfernen, sie wollen dich separieren. Ich sage, ah, okay. Aber wir sagen, geh hinaus in die Welt. Predige das Evangelium. Sei ein Zeuge, geh in deine Familie und schaff Frieden. Vergib deinen Vater, vergib deine Mutter, vergib deinen Geschwistern. Lebe ein Leben in der Vergebung. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, sei bereit, Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. So, gibt der Apostel Paulus die Kultur der Evangelisation Timotheus weiter. Timotheus, bist du bereit, Druck zu ertragen? Bist du bereit, dass sozusagen wie, dass es manchmal wie ein Leid ist? Ja? Und ihr wisst, der Kampf der Seelen ist immens groß. Ja? Wenn wir Alpha-Kurse machen, die kennt ihr sicher auch hier, ja? Dann musst du mal sehen, dann sagen dir 20 zu. Dann kommt der Tag, wo die Eröffnung ist. Ich bin krank geworden. Ich muss zur Krankengymnastik. Meine Frau ist einkaufen, ich kann nicht kommen. Auf einmal hörst du das Ding, wo du denkst, das ist unglaublich. Kennst du das? Der Kampf der Seelen. Ja, da ist noch jemand anders, der an den Seelen zieht und der sie verhindern möchte, dass sie die Botschaft Jesu hören. Aber Paulus sagt zu, sei bereit. Ja, und wir müssen in puncto Evangelisation penetrant sein. Sag es mal. Ja, ausdauernd sein. Und er sagt, sei bereit, Druck zu ertragen. Sei bereit, beharrlich zu sein, wenn es um die Evangelisation geht. Er sagt in 1. Timotheus weiter, der liebe Apostel Paulus, 1. Timotheus 2, 3 und 4, das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. Ja, das ist gut, sag mal, das ist gut. Und es gefällt Gott, unseren Retter. Er will, dass ja alle Menschen, perfekt, er will, dass alle Menschen, oh, Gott sei Dank, ein bisschen interaktiv sein. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Werden alle Menschen gerettet? So viele, die zu ihm kamen, die rettete er. Will alle Menschen heilen? Werden alle Menschen geheilt? So viele, die zu ihm kamen. Das heißt, dass nicht alle kamen, aber die kamen. Die hat er geheilt. Die kamen, die hat er gerettet. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, das ist gut und es gefällt Gott. Ja, uns ist ja so wichtig, dass wir Menschen gefallen. Uns ist so wichtig, was Menschen über uns denken. Aber die Menschen, die heute deine Freunde sind, können morgen schon deine Feinde sein. Die Menschen, die heute zu dir gesagt haben, ich werde dir treu zur Seite stehen, können morgen schon gar nicht mehr sichtbar sein. Wie viel Mal haben Menschen am Altar gesagt, ich werde dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und wie viele haben dieses Versprechen schon gebrochen? Versteht ihr? So Paulus erwähnt hier nicht den Menschen, sondern sagt, es ist gut, Gott gefällt es. Gott gefällt es, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Also Evangelisation ist für Paulus ganz, ganz wichtig. Er ermutigte Timotheus. Ja, er sagte, hey, es wird nicht immer leicht sein. Nicht jeder wird in die Hände klatschen und sagen, cool, darauf habe ich gewartet. Ja, aber Gott gefällt's. Gott gefällt's. Vielleicht machst du nicht alles richtig, aber allein, dass du es gemacht hast, Gott gefällt's. Vielleicht hast du dir viel vorgenommen, ja, und investierst und du hast gedacht, Mensch, die Reaktionen müssten doch stärker sein. Du bist vielleicht darüber enttäuscht an Reaktionen, aber Gott gefällt's. Versteht ihr? Du tust es für ihn. Alles in erster Linie für Gott. Das Zweite, was die Kultur ist, das war die Jüngerschaft. Und dann sagt er Folgendes zu Timotheus. Und die Wahrheit, die du von mir, vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu lehren. So, interessanterweise sagt hier Paulus, such dir Menschen, die so treu sind in der Lehre, wie ich treu bin zu Jesus. Weil Paulus sagt, wenn du das tust, was ich dir sage, da fallen die Leute bei uns immer fast vom Stuhl runter und sagen, ja, wie kann man denn sowas sagen, was Paulus sagt, folge mir nach. Ich soll doch nur Jesus nachfolgen. Okay, wo ist Jesus? Wo? Er sitzt zu Rechten des himmlischen Vaters. So, wer vertritt ihn auf dieser Erde? Der Heilige Geist, ja, und durch wen? Eben, durch dich. So, wie sollen sie sehen, wie Jesus ist, wenn du es ihnen nicht vorlebst? Das sagt Paulus. Und Paulus war überzeugt, dass er so krass die Dinge Jesus umsetzte, dass er sagt, wer mir nachfolgt, wer mein Nachahmer ist, der wird es wie Jesus tun. Darum geht es ja. Versteht ihr? Und jetzt sagt er zu Timotheus, ja, der genauso ein Jünger, letztendlich ein Jünger Paulus war. Ja, es war sein geistlicher Sohn, mein geliebter Sohn Timotheus. Such dir solche Menschen, die bereit sind, treu zu sein. Ihr wisst ja, das Hauptwort in der Jüngerschaft ist Treue. Treue. Ja, hier heißt es dann, das, was du von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässige Menschen. Haben wir noch zuverlässige Menschen heute unter uns? Gut. Zuverlässige Menschen. Treue und zuverlässige Menschen. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja? Also nicht die Menschen, die sagen, erzähl du mal, was du willst. Ich werde eh was anderes sagen, was du sagst. Ja, das, was der sagt, ich sage ganz daneben. Ich weiß es. Ja. Heute wissen ja viele Menschen mehr als ihre Leiter oft selbst. Aber Paulus sagt zu ihm, such dir Menschen, die, was du ihnen sagst, was du von mir gehört hast, die das eins zu eins anderen Menschen wieder weitergeben. Das nennt man auch Multiplikation. Ja, such dir solche Menschen. Das ist Jüngerschaft. Und Jünger, noch ganz kurz, Jüngerschaft, wenn du ein Jünger Jesu bist, ja, wenn du ein Jünger bist und du willst wachsen im Wort Gottes, dann ist in dir. Jünger wollen mehr in der Weisheit Gottes wachsen. Jünger wollen mehr in der Gemeinschaft wachsen. So, die suchen nicht Gelegenheit, aus der Gemeinschaft rauszugehen, ja, weil sie sagen, ich habe Gemeinschaft mit dem Internet, sondern sie suchen ihren Brüdern und ihre Schwestern. Sie suchen sie. Damals täglich. Ich habe ein Vorrecht in Freiburg. Ich habe drei Gruppen, Männergruppen. Und wir treffen uns wöchentlich. Und das Schöne ist, wenn wir Abendmahl feiern, habe ich dreimal Abendmahl hintereinander. Und das ist was ein Privileg, denn sie blieben ja auch beharrlich im Brotbrechen. Und beharrlich ist beharrlich, ständig. Warum habe ich drei Männergruppe? Weil ein Leiter mir mal was gesagt hat, und das hat bei mir ein bisschen das Denken verändert. Er hat gesagt, wenn du dich in mehr Menschen investierst, werden mehr Menschen das tun, was du sagst. Hallo. Versteht ihr? Jesus, als sein Leben wusste, dass sein Leben zu Ende geht, hat er ein interessantes Gebet gebetet in Johannes 17. Und er sagte etwas. Er sagte, lieber Vater im Himmel, ich sage es mit meinen Worten, ich habe alle Jünger, die du mir gegeben hast, bewahrt, außer außer einen. So, wenn Jesus einen nicht bewahren konnte, wie viel mehr, muss ich ehrlich sagen, konnte ich nicht bewahren. Ich konnte viele Menschen nicht bewahren. Ich habe viele Menschen an meiner Seite gehabt. Viele Menschen auch in meinen Gruppen. Und jemand hat mal einen Test gemacht und das hat sein Denken verändert. Das heißt, eigentlich hat er nicht seinen Test gemacht, sondern er hat eine Erfahrung gemacht. Er hat sich 30 Leute geholt und hatte sie geschult. Das war in China. Und hat sie alle gleich geschult. 2 Monate lang. Wie man Menschen gewinnt. Wie man Menschen zum Glauben führt. Und dann hat er sie alle gleichmäßig ausgesandt. Zur gleichen Zeit. Jeder an seinen Ort. Und die Abmachung war, dass sie, ich weiß nicht mehr genau die Monate, aber ich glaube, ich sage jetzt mal 3 Monate später, dass sie wieder zusammenkommen sollten und darüber berichten sollen, wie jeder, was für eine Erfahrung er gemacht hat, was sie gemacht haben. Und nach dieser gewissen Zeit kamen diese 30 Leute wieder zurück. Und dann fragte er diese 30 Leute, wie viele haben dann das gemacht, was ich euch gesagt habe, was ihr tun sollt? Was denkst du, wie viele Händen hochgingen? Ich sag's euch lieber. 11. Und dann ist ihm etwas bewusst geworden. Nicht jeder tut das, was ihm gesagt wird. Versteht ihr? Nicht jeder tut das, was Jesus sagt. Nicht jeder tut das, was Leiter sagen. Und dann hat er gesagt, er hat Gott zu ihm gesagt, investiere dich in mehr Menschen. Dann wirst du mehr Menschen haben, die das tun. Also bin ich von einer Gruppe auf 3 hochgegangen. Und tatsächlich, wir haben wunderbare Männer und wir haben natürlich auch wunderbare Frauengruppe, die das hören und die das auch umsetzen. So, das ist das Anliegen von Paulus. Jünger wollen mehr in der Gemeinschaft wachsen. Jünger wollen mehr in der Heiligung, in der Veränderung, in das Bild Jesu verändert werden. Jünger wollen mehr in ihre Berufung wachsen. Jünger wollen mehr in der Kultur der Gemeinschaft mit ihren geistlichen Familien wachsen. Wir brauchen unsere Brüder und Schwestern, denn bei ihnen finden wir die Ermutigung, und bei ihnen finden wir die Stärkung, die wir brauchen. Ein Tipp, aber ihr wisst es, aber ich erwähne es nochmal. Alles wird vergehen auf dieser Erde. Ist dir das schon mal so bewusst geworden? Weißt du auch, dass deine physische Familie eines Tages nicht mehr auf dieser Erde sein wird? Aber weißt du, dass deine geistliche Familie ewig sein wird? Hallo, schau dich mal um. Ewig! Ja, und Paulus ermutigt die Menschen, such die Gemeinschaft mit deiner geistlichen Familie. Denn sie wird ewig sein. Das heißt jetzt nicht, dass du deine physische Familie vernachlässigen sollst. Versteh mal. Ja, nicht. Das ist ganz wichtig. Ja, aber wir dürfen das Geist, unsere geistliche Familie nicht vernachlässigen. Das ist das Anliegen von Paulus. Weil darin liegt Stärkung. Da liegt der Schutz. Und da liegt die Ermutigung. In 2. Timotheus 4, 2 und 3 sagt er Folgendes. Predige das Wort. Ich liebe diese Stelle. Ich habe es vorhin mal kurz erwähnt. Predige das Wort. Stehe bereit zur gelegene und ungelegene Zeit. Hallo. Also gelegene Zeit, das gefällt uns schon, oder? Jetzt passt es mir. Aber Paulus sagt, es gibt Zeiten, da ist es so ungelegen. Ja, passt gar nicht. Passt gar nicht. Aber er sagt, sei bereit, wenn du gerufen wirst. Ja, und manchmal, muss ich ehrlich sagen, es war neulich so, da wurde ich von einer Frau zu einem sterbenden Mann gerufen. Es hat mir nicht in den Kram gepasst, weil ich schon andere Termine hatte. Und weil ich was antworte, ich sage, ich erinnere mich so oft an diesen Vers, wo Paulus sagt, vergiss nicht, es gibt ungelegene Zeit, sei bereit. Und dann habe ich gesagt, ich komme, ich werde da sein. Und dann ist es natürlich immer gut. So, lieber Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen, ungelegenen Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Wow, da lieben wir, ne? Ermahne, ja, überführe. Weise zurecht. Und jetzt sagt er, warum sollst du das tun, Timotheus? Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die ganze gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren juckt, ja, oder kitzelt. Das heißt, Paulus sagt, es wird die Zeit kommen, da werden die Menschen sagen, ich will den hören. Ich will lieber den hören. Warum? Weil es ihnen besser in den Ohren passt. Aber Jüngerschaft ist auch, dass du jemand hast, der sagt, hey, sei mal vorsichtig. Überleg mal, was du da gesagt hast. Jemand, der dich ermutigt. Ja, jemand, der dir immer wieder, Paulus sagt, ich werde nie müde, euch immer wieder, immer wieder dasselbe zu sagen. Das ist wie eine Leier. Aber ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Warum? Weil wir vergessliche Hörer sind. Ja, deshalb sagt er, heißt es ja auch, so oft ihr das Brot brecht, denkt daran. Also wenn wir das atmen, dann denken wir an jemand. Und so oft wir das tun, werden wir daran erinnert. So, predige das Wort, sei ein Zeuge zur stets, zur gelegene, ungelegene Zeit. Das dritte, die Kultur der Gemeinschaft. Nochmal, wie hat Paulus das seinen Leuten weitergegeben? 2. Timotheus 2, 22, da heißt es, die jugendliche Begierde aber fliehe. Also wie kann ich Begierden besiegen? Indem ich renne. Fliehen ist ja wegrenne. Ja, das ist so ein Tipp an die nächste Generation, aber auch für die ältere Generation bleibt es natürlich stehen. Strebe aber nach der Gerechtigkeit. Strebe nach Glaube, Liebe, Friede mit denen, die dem Herrn aus dem reinen Herzen anrufen. Und Paulus gibt hier Timotheus einen Tipp. Ich sage dir jetzt, Timotheus, mit wem du Gemeinschaft haben sollst. Die im Herzen aufrichtig sind. Die im Herzen Jesus nachfolgen. Die im Herzen gute Gedanken haben. Ja, hier die NBÜ schreibt dann praktisch, die rein im Herzen sind. Ja, du kannst auch mit Menschen zusammen sein, die Schmutz und Sumpf in ihrem Herzen haben. Und die Bibel sagt ja, nicht uns verreinigt das, was reinkommt, sondern das, was rauskommt. Ja, was rauskommt aus unserem Mund, das zeigt, was in unserem Herzen ist. Und wenn es um die Gemeinschaft geht, sagt er, hey, strebe nach Gerechtigkeit, strebe nach Glauben, strebe nach Liebe, strebe nach Frieden mit denen, die dem Herrn aus dem reinen Herzen anrufen. Wenn es um die Kultur der Ermutigung geht, sagt Paulus Folgendes, ich mache es ein bisschen schneller, 2. Timotheus 3, Vers 17, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Mit der Schrift, das ist das Buch der Ermutigung. Ja, wie oft sitze ich da und ich überlege, mein Sohn studiert in Berlin und ich sage, Herr, was kann ich denn heute für einen Vers schreiben, was ihn ermutigt? Und ich habe andere Menschen, da ist das Internet wieder unglaublich hilfreich. Ja? Und du setzt dich hin und du kopierst einen Bibelvers rein und du schickst ihn irgendjemand. Ja, ich ermutige dich, das zu tun. Ja, oft schreiben die Leute, danke, das habe ich gebraucht. Danke, das hat mich jetzt ermutigt. Ja, danke, das hat mir jetzt Freude ins Herz gegeben. So, Paulus sagt, durch die Schrift haben wir die größte Ermutigung. Und durch die Schrift, die uns ermutigt, können wir alles tun, wenn es um gute Werke geht. Und das finden wir so viel. Ich weiß, in Epheser 2, Vers 4, 10, da heißt es, wir sind geschaffen zu allen guten Werken. Zu was wir werken? Zu guten Werken. Hallo. Dafür sind wir geschaffen. Wir machen gute Werke. Ja, und dafür haben wir die Ermutigung der Schrift und wir ermutigen uns untereinander. Und dann zum Schluss nochmal die Kultur des Gebetes. Ich ermahne nun vor allen Dingen, also was sagt Paulus hier? Ich ermahne euch vor allen Dingen, also bevor du irgendetwas tust, bevor du irgendein Ding umsetzen willst, bevor du irgendein Programm tust, sagt er, ich ermutige euch, ist ein anderes Wort für ermahne euch, ich weise euch darauf hin, ja, vor allen Dingen das Flehen, das Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen. So Paulus stellt das Gebet, die Kultur des Gebets vor allen Dingen. Er sagt, alles soll aus dem Gebet hervor durchgebrochen werden, alles soll im Gebet geboren werden. Und wisst ihr, er meint jetzt nicht nur, dass du morgens dir eine halbe Stunde nimmst und dann hakst du es ab und sagst, so, ich habe jetzt mal eine stille Zeit gemacht, sondern Gebet ist etwas, was du den ganzen Tag in deinem Herzen haben kannst. Ja, du gehst zur Arbeit und du kannst im Bus beten. Gott sei Dank, wir haben ein großartiges Geschenk, haben wir heute Morgen ja schon gehört, wir haben eine Sprache von Gott geschenkt bekommen, die versteht niemand, aber er versteht sie. Ja, und ich benutze sie so oft. So oft. Ich liebe sie. Ich liebe den Heiligen Geist. Ja, der darf ruhig mal ein bisschen aus unserer Box rausholen. Du kannst vielleicht nicht gerade bei der Operation beten, weiß ich nicht, ja, aber vor der Operation. dass du weißt, auch was du zu tun hast. Wir können alle Zeit beten. Das nennt man auch Kommunikation, das nennt man auch Gemeinschaft. So, unser lieber Vater im Himmel, der ist hat nicht nur sein Ohr geneigt morgens, wobei morgens eine gute Zeit ist. Also ich kann am besten morgens sehr viel machen. Es liegt mir mehr als zum Beispiel abends, sobald ich schräg liege, sagt mein Körper, schlaf ein. Ich habe auch keine Chance, mit meiner Frau im Bett zu beten, funktioniert überhaupt nicht. Ich bin sofort weg, ist auch andererseits ein Segen. Also ich muss es im Stehen oder im Sitzen machen. Wenn das Licht an ist irgendwo oder wenn ich mich bewege, dann kann ich am besten beten. Manche haben andere Arten zu beten. Aber tu es. Ja, sprich mit Gott. Vor allen Dingen sprich mit ihm. Oft gehe ich morgens und hole die Brötchen. Ja, bei uns macht der Bäcker um 6:30 auf, brauche ich sicher auch schon. Aber wie cool, dass ich schon auf dem Weg zum Bäcker schon reden kann. Morgen, Heiliger Geist. Ah ja, in mir. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir jetzt auch zum Bäcker gehst. Völlig normal, natürlich, versteht ihr? Vor allen Dingen, das ist eine krasse und super Kultur, das Evangelium. Ich möchte euch darin ermutigen, diese 5 Dinge nicht nur zu hören, sondern auch Täter zu sein, dieser Dinge. Und ich sage euch, das werden gewaltige, gewaltige Dinge in deinem Leben transformiert sein, wie wir es gehört haben. Aber es werden auch Menschen um dich herum transformiert werden, weil sie sehen, wow. Wenn sie dich sehen, dann erinnern sie sich genau an diese Kulturen. Ja, so wie wir, wenn wir an irgendwelche arabischen Nationen denken oder an chinesischen Nationen oder italienischen Nationen oder deutschen Nationen. Irgendwas fällt den Leuten einfach, was typisch ist. Und so wird es den Menschen klar, wenn irgendwas ist typisch an dem. Wenn ich den sehe, der gehört zu der Nation der Nachfolger, der Jünger. Das sehe ich schon an seinem Reden oder das höre ich schon am Reden, das höre ich schon an seinem Tun, an seinem Handeln. Ja, also wir können diese Kulturen uns aneignen und die werden Großartiges in unser Leben bewirken. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte noch mit uns beten. Haben es nur 3 Heilige gegangen. Als allererstes, ich habe es vorhin gesagt, eines der Kulturen ist, was Paulus zu Timotheus sagt, predige das Evangelium, sei Zeuge. Du hast den Heiligen Geist, um Zeuge zu sein. Und das allererste, was ich tun möchte, ist, heute Morgen in unsere Mitte hineinfragen, ob irgendjemand da ist, der noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hat. Wir haben vorhin gelesen, dass Paulus sagt, dass der himmlische Vater das liebt. Er liebt es, wenn Kinder, Söhne und Töchter nach Hause kommen. Denn das impliziert das. Er liebt es, wenn wir uns aufmachen und sagen, ich gehe nach Hause. Ja, ich habe vieles im Leben probiert. Ich habe viele krasse Gedanken gehabt. Ich habe viele Dinge versucht in mein Leben und ich muss sagen, sie haben nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe. Und wenn es um den verlorenen Sohn geht, da gibt es ein Wort, das heißt, als er zur Besinnung kam. Und wenn irgendjemand da ist, hoffe ich und bete ich, dass du zur Besinnung kommst, wie es Jesus sagt und sagst, ich will nach Hause kommen. Ich will zu diesem Jesus kommen, der am Kreuz alles für dich getragen hat, alle deine Unmöglichkeiten. All dein Versagen, alle deine Not, durch dessen Striemen du geheilt bist. Ja, wenn wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns, dass er für unsere Sünden zu 100% gestorben ist. Nicht für 99%, sondern für alles. Dann laufen wir nach Hause und wir sagen, Herr, ich brauche heute Morgen Vergebung. Ich möchte, dass ich Frieden mit dem himmlischen Vater habe. Vergib mir. Rette mich. Und dann heißt es in dem Wort Gottes, und der ganze Himmel freut sich für einen. Wie Väter und Mütter sich freuen, wenn Kinder nach Hause kommen, so freut sich der himmlische Vater, wenn einer hier ist und sagt, ich laufe zu dir. Ich brauche Vergebung. Wenn irgendjemand da ist, bitte bete für mich. Ich möchte das heute Morgen für mich in Anspruch nehmen. Dann bitte ich dich mal, dass du deine Hand so hoch hebst, wie ich meine Hand oben habe, dass ich sehen kann. Und ich werde für dich beten, dass heute Morgen Vergebung in dein Leben reinkommt, dass du Frieden mit Gott hast. Die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist diese Entscheidung. Nicht, was ich zu Weihnachten essen werde, nicht, ob ich, was ich anziehen werde. Alles gute Gedanken, aber die wichtigste Entscheidung ist, dass ich zu ihm laufe. Und ich sage, vergib mir, Jesus. Zieh mich heute Morgen an dein Herz. Ich will heute Morgen nach Hause kommen. Ich möchte Frieden mit dem himmlischen Vater haben. Und er ist hier heute Morgen, um genau das zu bewirken in deinem Herzen.
Wenn du es denn willst. Ich frage nochmals nach, weil es, wir haben ja Zeit, wir brauchen nicht schnell durchfahren. Ist irgendjemand da, der sagt, bitte, ich weiß, dass ich damit gemeint bin und ich möchte das heute Morgen für mich in Anspruch nehmen. Dann gib mir ein kurzes Zeichen, dass ich für dich beten kann. Okay. Ich hoffe, ich habe niemand übersehen, ob das das Licht ist. Geh nicht nach Hause, wenn jemand da ist, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Die wichtige Entscheidung, wie gesagt, ist diese Entscheidung im Leben. Also sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, wie viel? Jeder. Egal, ob du groß oder klein bist, egal aus welcher Nation du kommst, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das wünsche ich dir. Wenn es jemand ist, der gibt es noch nicht für sich in Anspruch genommen hat. Danke. Heiliger Geist, ich bete jetzt für diese Gemeinde. Ich bete, Herr, dass diese Punkte der Kultur und des Evangeliums, der Bibel, nie mehr verloren gehen oder wir vergessen, sondern dass du, Heiliger Geist, jeden Einzelnen immer wieder daran erinnerst, was dir so wichtig ist. Herr, dass wir nicht nur darüber reden, über die ersten Gemeinden, wie sie gelebt sind, sondern dass wir selber ein Teil dieser ersten Gemeinde werden, die hineinkommen in diese Bewegung der Kulturen. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Wenn du irgendetwas festgestellt hast in deinem Leben, wo du sagst, ja, da brauche ich etwas, da brauche ich eine Erneuerung. Da brauche ich eine neue Bewegung des Heiligen Geistes. Dann wünsche ich dir das. Sag ich mal, sehen ist irgendjemand da, der heute Morgen sagt, ich habe da einen Punkt gehabt, wo ich festgestellt habe. Oh, okay, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung, nochmal, ist jemand da? Ich habe es gesehen, ja, ist noch andere, die sagen, ja, ich möchte, ich weiß, dass da Punkte waren, wo ich mich gefunden habe. Ich gebe mir ein kurzes Zeichen, ich werde für euch beten, dass der Heilige Geist, ja, okay. Okay, Herr Jesus, du hast all die Hände gesehen, die heute Morgen gesagt haben, ja, da ist ein Punkt in meinem Leben, der nicht da war oder der schwach geworden ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Kultur jetzt heute Morgen erneuerst. Du weißt alles. Du weißt alles. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Kraft bist. Ich danke dir, dass du jeden geschaffen hast für gute Werke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.